The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch und zwar Mittwoch, der 24. April.
Hör auf mich, glaube mir.
Die Schlange K aus dem Dschungelbuch hypnotisiert ihre Gegner und Opfer. Sie versetzt sie in Trance. Und zwar mit den immer gleich einlullenden Worten und einem entrückten Blick. Wer diese Technik der Hypnose außerhalb des Dschungelbuches einsetzt, ist niemand Geringeres als unser Bundeskanzler. Der Unterschied ist nur die Zielgruppe. Die Schlange K bearbeitet den kleinen Mowgli.
Augen zu, vertraue mir.
Olaf Scholz hingegen hypnotisiert vornehmlich Olaf Scholz. In einer Zeit der Rezession, hoher Energiepreise, Deglobalisierung, Erosion des Vertrauens der Bürger in den Staat und insbesondere auch in diese Regierung, all diese ungelösten Fragen können ihm nichts anhaben. Der Mann im Bundeskanzleramt ist unerschütterlich, er ist bester Dinge. Dass sein Publikum ihm dabei nicht mehr ganz folgt, scheint er auszublenden. Zum Beispiel gestern Abend beim Deutschen Bankentag in Berlin.
Ich freue mich, wieder beim Bankentag dabei zu sein. Und das hier im Berliner Westhafen in unmittelbarer Nähe zu Wasser und Schiffen.
Das Motto des Bankentages lautet: Navigieren durch unruhige Zeiten. Was für eine Steilvorlage für unseren Berufsoptimisten Scholz. Der Tenor seiner Rede vor den Bankern, Finanzpolitikern und Journalisten lautete: Ja, ist alles nicht so einfach, aber wir, eure Ampel und vor allem ich, euer Olaf, wir halten den Kutter auf Kurs. Es gibt so viele gute Nachrichten.
Meine Damen und Herren, ja, die Zeiten sind unruhig. Auch an Deutschland geht das nicht spurlos vorbei. Aber wir navigieren da gut hindurch. Das zeigen ja nun auch einige wichtige Kennzahlen. Die Inflation liegt so niedrig wie seit 3 Jahren nicht. Viele Experten rechnen demnächst wieder mit sinkenden Zinsen. Wir wissen, wo wir stehen. Unser Ziel ist klar und wir haben die Segel richtig gesetzt.
Der Kanzler sieht sich selbst auf Erfolgskurs. Wenn was in der Öffentlichkeit nicht so gut dasteht, dann liegt das an der falschen Wahrnehmung da draußen. Sein Job ist es, das zu korrigieren. So sieht er es, so sieht er sich.
Und dazu zählt auch ein bisschen, dass wir mit dazu beitragen, dass die volkswirtschaftlichen Wachstumspotenziale nicht runtergeredet werden. Also wir haben ja die Analysen ziemlich gut und beim IWF haben wir auch als Deutsche das vorgetragen, wie wir das gemeinsam sehen. Zum Beispiel durch den Finanzminister. Die Exportschwäche, auf die ich gesprochen habe, die entsteht, weil einige Länder nicht wachsen. Das hat ja nichts mit uns zu tun als Exportland.
Dass Scholz in seiner ganz eigenen Welt lebt, das sieht auch die Industrie so, wie hier bei Welt TV berichtet.
Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, ist Bundeskanzler Olaf Scholz scharf angegangen. Es waren 2 verlorene Jahre, sagte Russwurm der Süddeutschen Zeitung über die bisherige Regierungszeit der Ampelkoalition. Der Ernst der Lage werde im Kanzleramt offenbar unterschätzt.
Das Phänomen ist nicht neu. Es begleitet Scholz durch seine komplette bisherige Amtszeit. Auch im vergangenen Sommer, im August war das, traf sich Scholz zum ZDF-Sommerinterview mit dem tapferen Theo Koll. Auch da war die Botschaft genau die: Es läuft doch super in Deutschland. Warum sieht das denn nur keiner?
Und darüber hinaus, glaube ich, dürfen wir auch nicht übersehen, dass manches von dem, was gegenwärtig gesagt wird, ein bisschen eigenwillig wirkt. Während in Deutschland die modernsten Direktinvestitionen stattfinden. Die größte Direktinvestition in der Geschichte Europas in Magdeburg.
Einwände, dass die Wirtschaft aktuell lahmt und es sogar Fluchterscheinungen sich zeigen, die ignoriert er einfach.
Deutschland ist hoch erfolgreich als Exportnation. Manche Wirtschaftszweige exportieren 80% dessen, was sie hierzulande produzieren.
Aber wir exportieren dann auch ganze Unternehmen, die weggehen.
Wenn dann anderswo das Wachstum etwas schwächelt, dann haben wir das immer schon gemerkt. Aber man darf da jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.
Fazit: Olaf Scholz bewegt sich im Selbsthypnose-Modus. Er ist die Schlange K und Mowgli in einer Person. Tja, da lebt jemand seine Version des Dschungelbuches. Fehlt doch nur noch Balu, der Bär.
Was hältst du vom Singen?
Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Da schmeißt man deine Sorgen über Bord.
Jawohl!
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir bringen den Auftakt unserer Klartext-Tour in Hannover, war das, zum Klingen.
Das war bonfortunös, also das war richtig gut. Ein Journalismus, der seinesgleichen sucht. Wirklich Zuversicht ausstrahlen, das war wirklich on point.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York analysiert die Quartalszahlen. Und zwar die von Lockheed Martin und die von Tesla. Außerdem freuen wir uns. Wir freuen uns über den wahrscheinlich romantischsten Heiratsantrag des Jahres. Naja, und dann geben wir noch einen guten Tipp, auf welche Zeichen man tatsächlich achten sollte, wenn man im Lotto richtig fett gewinnen will. Vor genau einer Woche sind wir mit dem Klartext Express, unserem Pioneer-Doppeldeckerbus, von Berlin aus aufgebrochen. Aufgebrochen nach Hannover, von Hauptstadt zu Hauptstadt, also nach Niedersachsen. Wir wollten dort unsere Premiere feiern, der Klartext Express auf seiner Tour, Expedition in die Wirklichkeit. Mit dabei nicht nur liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion, sondern auch unsere Pioneer-Band, der Max am Saxophon. Marina am Keyboard. Und Laura, nicht zu vergessen, die Teufelsgeigerin. Und Sängerin Katha hat die Losung des Abends vorgegeben.
We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, it's alright, yeah. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Genau, wir wollten eine gute Zeit zusammen haben und pünktlich um 19.30 Uhr ging meine Kollegin Chelsea Speaker auf die Bühne der Astor Film Lounge und begrüßte das Publikum.
Hallo Hannover, was für ein wunderschöner Anblick. Was für ein mega Kinosaal. So schön, euch alle heute Abend zu sehen. Das ist die erste Station auf unserer Klartext-Express-Tour. Und wir freuen uns riesig, dass so viele von euch heute Abend gekommen sind. Und es ist wirklich eine Premiere für uns. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, die Begrüßung war warmherzig. Vielen Dank auch nochmals von meiner Seite. Doch warum? Ja, warum machen wir eigentlich diese Tour?
Wir Journalisten haben uns verändert. Viele haben sich verändert, haben umgeschaltet von Neugier auf Haltung. Fangen an, die Menschen gar nicht in erster Linie zu informieren, sondern sie zu belehren. Und insofern ist mit dem Berufsstand was passiert. Viele haben sich über die Leser und Leserinnen, über die Hörer und Hörerinnen erhoben. Vierte Gewalt im Staate, was für eine Anmaßung. Das ist eine Gewalt, die ist nicht vorgesehen. Die haben wir erfunden. Wir wollen das wieder zurückverändern. Wir sind der Meinung, dass wir nicht erhoben sind als Berufsstand. Wir sind der Meinung, dass die Werte der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dass die auch im Umgang mit Leserinnen und Lesern und Hörern, Zuschauern, Zuschauerinnen gelten müssen. Die Meinung des anderen und der anderen, die gehört nicht toleriert, wie es heute oft heißt. Sie gehört zelebriert, weil das ist der Motor von all dem in der Demokratie.
Ja.
Und was dann kam, war ein abwechslungsreiches Programm zwischen Live-Journalismus, Show, Keynotes über den Wahlkampf in den USA und die Kunst der Langlebigkeit. Es gab Musik, Artistik. Wir wollten und wollen eine Neuinterpretation von Journalismus versuchen. Weniger Apokalypse, mehr Lebensfreude. Und das nicht auf Kosten des Tiefgangs, sondern ja, vielleicht klappt das mit dem Erkenntnisgewinn ja viel besser, wenn man nicht immer nur schwarz sieht. Und dem Publikum scheint es gefallen zu haben.
Ich finde den Journalismus, die Art und Weise, wie Gabor Steingart und sein Team das machen, ausgesprochen erfrischend und fröhlich.
Alef Doğan, die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer, hat beispielsweise eine Gesprächsrunde mit dem Hannoveraner Oberbürgermeister Belit Unay von den Grünen und Silvia Breher moderiert. Die Silvia Breher ist die stellvertretende CDU-Vorsitzende und sie kommt ebenfalls aus Niedersachsen. Die drei sprachen vor dem Hintergrund, wie koalitionsfähig sind denn eigentlich CDU und Grüne? Mit Blick zum Beispiel auf die kommende Bundestagswahl. Belit Unay störte sich da vor allem an dem Satz, Zitat, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Dieser Satz sollte ja zunächst ins neue CDU-Grundsatzprogramm aufgenommen werden.
Also die Debatte um das Grundsatzprogramm und dass da jetzt sozusagen sehr fokussiert auf eine religiöse Gruppe oder eine Bevölkerungsgruppe Bezug genommen wird in der Art und Wortwahl, halte ich für falsch, muss ich deutlich sagen. Der Bundespräsident Christian Wulff war es, der diesen Satz geprägt hat, der ja auch viel diskutiert wurde, sowohl innerhalb als auch außerhalb der CDU, dass der Islam zu Deutschland gehört. Und ich glaube, das ist keine politische Aussage, sondern einfach eine Beschreibung der Realität. Wenn ich in meine Stadt schaue, dann gehört das Judentum, gehören ganz unterschiedliche Religionen, aber auch der Islam eben vollkommen natürlich dazu. Das ist Teil dieser Gesellschaft. Das ist grundgesetzlich auch geschützt, die Religionsfreiheit. Also insofern halte ich die Debatten dafür also teilweise sogar schädlich, weil sie insbesondere eben eine Gruppe in einer falschen Art und Weise rausgreift.
Frau Breher, Sie haben... Sie haben den Kopf geschüttelt und trotzdem zum Abschluss nochmal, können Sie sich vorstellen, mit Herrn Onner jetzt nach den ersten paar Minuten warm werden und Augen schließen, doch noch zu koalieren und das ein oder andere zusammen zu schaffen?
Also letzteres ja, aber dazu muss ich einfach was sagen, weil es nicht so drinsteht im Programm. Also Sie unterstellen etwas, was nicht drinsteht. Wir haben und werden reinschreiben, wir werden es ja verabschieden auf dem Bundesparteitag, dass natürlich der muslimische Menschen, der muslimische Glauben zu Deutschland gehört und lange ein Teil unseres Landes ist. Was wir allerdings auch klar benennen und ich finde, das steht uns auch gut an und das ist nicht von oben herab, klare Themen zu benennen und auch klare Probleme. Und wir haben ein Problem mit dem politischen Islam, wenn er unsere Werte nicht teilt. Und wenn wir das nicht mehr benennen dürfen, wenn wir auf diese Probleme, die wir auch in unserem Land haben, in weiten Teilen, wenn wir die nicht mehr benennen dürfen, ich glaube, dann haben wir ein Problem, weil wir einen Teil des Themas aussparen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Themen offen besprechen, damit wir auch Lösungen finden.
Unsere Talkgäste an diesem Abend hatten allesamt einen Bezug zu Hannover, so wie Silvia Breher und Belit Unay, so auch in der Abteilung Wirtschaft Vivian Wisocki, eine junge Unternehmerin, ein Model, eine Influencerin, die ein extrem erfolgreiches Strumpfhosen-Startup gegründet hat, mitten in der Pandemie. Sie kommt aus Nienhagen bei Celle, eine Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern. Mit Chelsea Speaker sprach sie über anfängliche Probleme ihrer Gründerphase damals in Berlin.
Also wenn man so ein Neuling in solchen Kreisen ist und versucht, Investoren zu finden und vielleicht auch mit größeren Investoren ins Gespräch kommt, wie ist das für dich gewesen? Ist es tatsächlich so, dass da wirklich so zwei Welten aufeinander geprallt sind?
Ja, also man muss dazu sagen, ich dachte ja immer vom Tellerwäscher zum Millionär. Und ich dachte, ich steige schon als Koch ein. Also ich dachte so, okay, ich habe schon irgendwie so ein bisschen was da. Aber de facto hat es mich ein bisschen desillusioniert, in diese ganze Startup-Szene in Berlin reinzukommen, weil es eher vom Millionär zum Multimillionär ist. Hm. Es gibt keine Tellerwäscher da, es gibt auch keine Köche da, also gibt es schon, aber sehr, sehr wenige. Das heißt, mir hat so ein bisschen die Identifikation gefehlt. Also so Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, die sind so wie ich, die haben, ich sag mal, normalen Background, ne, die sind irgendwie auf eine normale Schule gegangen, aber das habe ich dort nicht gefunden und das war für mich echt hart die ersten Monate, weil ich immer so ein bisschen vorgehalten bekommen habe, weil das sehr, sehr extreme, ist eine sehr extreme kleine Welt oder kleine Bubble, was ich alles nicht habe und ich war immer zufrieden und das war irgendwie hart, weil ich dachte, ich bin nicht so, dass mich das beeinflussen könnte, aber es hat mich beeinflusst, es hat was mit mir gemacht.
Ja, man vergleicht sich wahrscheinlich zwangsläufig ein bisschen.
Wenn man nur noch mit solchen Menschen umgeben ist, klar, und das sind super smarte Menschen, es geht gar nicht darum, dass sie viel haben. Ich gönne denen das vom Herzen, weil ich möchte auch, dass meine Kinder viel haben. Aber mir haben halt die anderen Menschen gefehlt und ich habe mich dann immer gefragt, warum kommen denn keine Tellerwäscher in diese Szene? Also was fehlt denen?
Hast du die Antwort darauf gefunden?
Netzwerk. Netzwerk ist es, ne? Und auch dann in der Form bei sich bleiben. Du hast ja auch gesagt, man kann sich entscheiden. ob man voller Groll sein will oder ob man dann eher sagt, okay, ich lerne jetzt ganz viel aus der Situation, aber insbesondere Netzwerke, und das habe ich mir über Jahre aufgebaut und das würde ich auch ja allen empfehlen, weil das Netzwerk kann das auffangen, was einem vielleicht fehlt, also die fehlenden Puzzleteile, die man vielleicht benötigt, um in diese Gründungswelt auch einzutauchen und Unternehmerin zu werden, das kann halt so ein Netzwerk auftauchen, weil das ist wie so ein sich selbst verstärkendes Flywheel im Sinne von, na, mit einem Netzwerk tauscht man sich nicht nur aus, sondern man hat erfahrene Menschen, auf die man zurückgreifen kann, man hat Ressourcen zu finanziellen Mitteln, man hat Mentoring. Also ich glaube, man erhöht sein Erfolgspotenzial durch das Netzwerk. Deswegen ist Netzwerk so wahnsinnig wichtig und auch einzelne Schlüsselpersonen, die einem die Hand ausstrecken, die sind wahnsinnig wichtig.
Und Sie haben uns die Hand gereicht an diesem Abend. Und dafür möchte ich mich auch im Namen des Teams bedanken. Und schön, dass es Ihnen so gut gefallen hat.
Es war wunderbar. Es war so interessant. Natürlich viel besser, als ich es erwartet habe. Die Stimmung war super, die Beiträge waren toll. Auch wirklich mal ja, bestimmte Themen aus einem anderen Blickwinkel zu hören, das hat mir total gut gefallen und ich kann es mehr als empfehlen.
Und ich fand es mega cool heute Abend. Und es hat mir gut gefallen und das Beste war der Abschlusssatz. Vielleicht sind wir die, auf die wir gewartet haben. Da kriege ich Gänsehaut.
Die nächsten Termine finden Sie auf unserer Homepage thepioneer.de unter Events. Wir kommen mit den verbleibenden 13 Städten auf der Klartext-Tour ganz bestimmt auch in Ihre Nähe. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Und wenn irgendwo gleich ausgebucht sein sollte, wie zum Beispiel in Frankfurt, dann versuchen wir noch eine Late-Night-Show zu veranstalten, wie in Frankfurt, denn dort haben wir auch noch das Schiff dabei.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen wir unter anderem sehr gespannt auf die Quartalszahlen des großen US-Rüstungsherstellers Lockheed Martin und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Weltlage, Anne, und das gerade bewilligte Hilfspaket der USA würden ja vermuten lassen, dass die Zahlen nicht so schlecht ausgefallen sind für diesen Rüstungshersteller, oder?
Ja, die sind echt gut ausgefallen. Lockheed Martin konnte die Erwartungen mit seinen Zahlen übertreffen. Es konnte 14% mehr Umsatz gemacht werden, weil einfach mehr Kampfflugzeuge und Raketensysteme ausgeliefert wurden. Der Gewinn blieb aber wegen steigender Kosten ungefähr gleich, was aber trotzdem über den Erwartungen lag. Das neue Hilfspaket der Regierung geht zwar jetzt noch nicht in die aktuellen Zahlen mit ein, wird aber wohl im laufenden Quartal zu einem Umsatzwachstum im einstelligen Bereich führen. Die Prognose fürs laufende Jahr wurde bestätigt. Es gilt nämlich zu beachten bei Lockheed Martin, dass die internationale Nachfrage nach Kampfjets zwar steigt, aber das Pentagon hat die Auslieferung der neuen Jets ausgesetzt, um erst jetzt noch auf Testergebnisse von der neuen Software zu warten. Und diese Verzögerung wird sich auch auf die Zahlen von Lockheed Martin niederschlagen in diesem Jahr. Zunächst stiegen die Aktien um 2,5%, aber zum Schluss stand dann ein Minus von 0,3%.
Und dann haben wir noch die Quartalszahlen von Tesla. Auch spannend. Anne, wie sind die ausgefallen?
Ja, da gab es den ersten Umsatzrückgang seit fast 4 Jahren. Der Umsatz fiel um 9%, weit mehr als Analysten erwartet hatten. Auch der Gewinn fiel und zwar um ganze 55%. Auch das war schlechter als erwartet. Zuvor hatte Tesla ja auch schon bei den Auslieferungszahlen die Erwartungen verfehlt. Da wurden 8,5% weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Was den Ausblick betrifft, da gab Tesla keine konkrete Prognose ab. Es wird aber mit einem weiteren Rückgang bei den Auslieferungen gerechnet. Tesla hat ja insgesamt einfach mit einer schwachen Nachfrage zu kämpfen und hat deshalb auch schon deutlich die Preise gesenkt und Stellenstreichungen angekündigt. Trotzdem hält das Unternehmen an den Plänen fest, neue Modelle in die Produktion zu geben. Und das soll sogar noch schneller passieren als gedacht. Möglicherweise schon Ende diesen Jahres, statt wie ursprünglich geplant Mitte nächstes Jahr. Die Marge fiel auf 17,4%. Das war aber nicht so schlimm, wie von Analysten befürchtet, die mit 15,2% gerechnet hatten. Da die Anleger ja doch echt richtig schlechte Zahlen erwartet hatten und sich jetzt doch auf die neuen Modelle freuen können und die Marge nicht so stark gefallen ist wie gedacht, ging es für die Tesla-Aktie nachbörslich um 11% nach oben. Seit Jahresanfang ist sie aber immer noch um 40% im Minus.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass ein hessischer Landwirt an einem Frühlingsmorgen vergangener Woche auf seinen Traktor gestiegen ist, nicht um sein Feld, sondern gleich sein ganzes Leben umzupflügen. An diesem Morgen nämlich mähte Christian Stracke mit seinem Traktor einen riesigen Schriftzug in sein gelb-grünes Rettichfeld. Willst du mich heiraten, Jana, stand da auf dem Acker. Die einzelnen Buchstaben hatte er im Vornhinein per GPS abgesteckt. Dann unternahm er mit Jana und der gemeinsamen Tochter eine kleine Treckerfahrt auf eine Anhöhe. Mit freiem Blick auf das Feld und, ja, ein Blick nach links traf Jana mitten ins Herz. In der Hessenschau erzählt Jana von dem ganz großen Moment.
Ich habe ja erst die ganze Zeit zu ihm geschaut und dann hat er irgendwann gesagt, guck mal nach links. Und dann guckte ich so, ich weiß nicht, eine halbe Minute nach links und habe das dann gelesen. Ich habe sofort gelesen, auch direkt auch gewusst, was da steht, aber ich konnte das nicht so richtig glauben. Es hat einen Moment gedauert. Es war total, total stark. Es war so ein schöner Moment.
Im Internet wird Christian Stracke für seinen romantischen Heiratsantrag gefeiert und wir feiern heute Morgen mit und wünschen dem glücklichen Brautpaar alles erdenklich Gute.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass manche Menschen das Schicksal nicht wahrhaben wollen, obwohl sie doch dadurch so viele Chancen verpassen. Dabei kann es manchmal so einfach sein, wie vor kurzem ein Mann aus Michigan eindrucksvoll bewiesen hat. Er folgte nämlich einem solchen Zeichen, das nur er empfangen hat. Und jetzt ist er um eine halbe Million Dollar reicher. Also der Reihe nach. Es ist eine Geschichte wie aus einem Film und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der 26-jährige Mann aus Michigan sah sich einen Film an. Einen Film, dessen Hauptfigur ihm zum Verwechseln ähnlich sah. Und im Film knackte die Hauptfigur den Lotto-Jackpot, was für unseren Mann nicht irgendeine Szene, sondern ein Zeichen war. Er machte es seinem Doppelgänger auf der Leinwand gleich und kaufte sich noch am selben Tag ein Los fürs Lotto. Und dann, ja, dann passierte das Unglaubliche, aber für ihn ja fast schon gar nicht Überraschende. Wie die Hauptfigur des Films, so gewann auch er tatsächlich im Lotto. Sein Los von 5 Dollar bescherte ihm eine Auszahlung in Höhe von 500.000 Dollar. Manchmal scheint es sich also zu lohnen, verrückten Eingebungen einfach zu folgen. Zumindest unser Glückspilz aus Michigan wurde dadurch ziemlich lucky. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up.
to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.